Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung Osmose. Osmose bringt euch wieder Beiträge freier Radios auf die Ohren. Der erste kommt von Onda, Radio NPLA, und es geht natürlich um Lateinamerika, hier speziell das aggressive Verhalten der USA, die nicht nur Präsidenten einfach so entführt, völkerrechtswidrige Sanktionen verhängt und das speziell gegen Kuba und wie man damit umgeht. Das ist der Schwerpunkt, gefolgt von Radio Wien mit einem Beitrag. Der Autor wurde kritisiert und wurde sogar angegriffen in Form von, dass er doch gefälligst auf den freien Radios verschwinden soll, weil er nicht von einem gewissen AL toleriert wird, beziehungsweise man sich normal auseinandersetzt. Überschrieben ist der Beitrag Kremlsprech, Lügen und Radio. Ich bitte nun Aufmerksamkeit für das erste Stück NPLA, das Radio aus Lateinamerika.
Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info, Ausgabe 636, produziert diesmal aus Mexiko von Markus. Um Mexiko geht es in diesem Info aber nur am Rande. Der Angriff auf Venezuela, die Militarisierung der Grenze zu Mexiko, eine massiv ausgeweitete Marinepräsenz in der Karibik, Drohungen gegen Kuba und die offene Einflussnahme auf Wahlprozesse. So tritt Donald Trumps Dominanzanspruch im westlichen Hemisphärenraum ganz offen zutage. Verbündete und kuschende Staaten werden belohnt. Abweichende Länder sehen sich Sanktionen, ökonomischem Druck, Drohungen oder gar Angriffen gegenüber. Was die aktuelle US-Regierung antreibt, ist nicht mehr partnerschaftliche Kooperation, sondern die Durchsetzung strategischer Interessen und wirtschaftlicher Macht. Was unter Trump schrill und unverblümt erscheint, fußt dabei auf einem über Jahrzehnte gewachsenen Geflecht aus militärischer Präsenz, ökonomischer Abhängigkeit und politischer Einflussnahme. Trump personalisiert eine Struktur, die ihm lange vorausgeht. Ganz konkret sehen wir das derzeit in Kuba. Seit Washington Drohungen gegen Öllieferanten ausgesprochen hat, ist das Land von Ölimporten abgeschnitten, was zu erheblichen Engpässen bei Energie, Transport, medizinischer Versorgung und Grundversorgung führt. Eine humanitäre Krise, vor der auch die an den Rand gedrängten Vereinten Nationen warnen. Nach dem Ausfall der venezolanischen Öllieferungen steht nun Mexiko im Zentrum regionaler Solidarität. Präsidentin Claudia Sheinbaum bezeichnet Trumps Politik als ungerecht und hat jüngst mehr als 800 Tonnen humanitäre Hilfe, Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Güter mit Marineschiffen nach Havanna geschickt, um die Not der Bevölkerung abzufedern. Gleichzeitig verhandelt Mexiko mit den USA darüber, ob man Öllieferungen auf diplomatischem Wege fortsetzen kann, ohne selbst unter US-Sanktionen zu leiden. Solidarität mit Kuba, vor allem mit der kubanischen Bevölkerung, ist derzeit wichtiger denn je. Dazu gehört auch die Forderung, das Embargo und die Treibstoffblockade zu beenden. Denn der Mangel an Energie trifft nicht nur Krankenhäuser und Schulen, sondern auch den Alltag von Millionen Menschen. Antje Fied hat für dieses Onda-Info mit einer kubanischen Universitätsprofessorin über die Situation in Kuba gesprochen und nachgefragt, welche Strategien Regierung und Bevölkerung dem US-Ölembargo entgegensetzen. Carlos Ramos hat bei Fernando von der Hip-Hop-Gruppe 340 MS nachgefragt und dabei viel über die Sehnsucht der KubanerInnen nach Veränderungen erfahren. Zum Schluss hören wir noch in einen aktuellen Podcast, Ohren auf Lateinamerika, der Lateinamerika Nachrichten rein, in dem es um Tourismus in Kuba geht. Dieser Beitrag ist vor der aktuellen Krise entstanden. Wir beginnen aber mit einer Nachricht von Knut Hildebrand über eine Solidarität Mexikos, die Mut macht, aber zugleich Grenzen aufzeigt.
Ein internationales Bündnis aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Hilfsorganisationen hat eine humanitäre Mission für Kuba angekündigt. Unter dem Namen Nuestra America Unser Amerika soll im März ein Schiffskonvoi mit dringend benötigten Hilfsgütern wie Medikamenten und Nahrungsmitteln Richtung Kuba in See stechen. Die Flotilla Nuestra America wurde inspiriert durch die Flotilla Global Sumud, welche versucht hat, auf dem Seeweg den von Israel abgeriegelten Gazastreifen mit Hilfsgütern zu versorgen. Wegen der Blockadepolitik der USA und der Verhängung eines Erdölembargos gegen den Karibikstaat durch US-Präsident Trump verschlechtert sich auch auf Kuba die Versorgungslage dramatisch. Kurz bevor Trump allen Ländern, welche das Erdölembargo umgehen, mit Strafzöllen drohte, hat auch Mexiko seine Erdöllieferung nach Kuba eingestellt. Beides hat laut Präsidentin Claudia Sheinbaum nichts miteinander zu tun. Da aber Venezuela bereits seit der Entführung von Präsident Maduro Anfang Januar kein Erdöl mehr nach Kuba liefert, ist die Karibikinsel jetzt de facto von jeglicher externer Treibstoffversorgung abgeschnitten. Das könnte laut Sheinbaum eine humanitäre Krise und die Gefährdung der Gesundheits- und Lebensmittelversorgung auslösen. Deshalb kündigte sie humanitäre Hilfslieferungen an, von denen bereits 800 Tonnen Kuba erreicht haben. Die Lieferung von Erdöl schloss Sheinbaum aus, um die Handelsbeziehungen zu den USA nicht zu gefährden. Das Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, die mexikanische Bewegung zur Solidarität mit Kuba, sieht aufgrund der langjährigen solidarischen Beziehungen beider Länder die Hilfslieferungen als nicht ausreichend an. Sie wirft dem mexikanischen Staat auch eine ambivalente Haltung angesichts der US-amerikanischen Aggression vor und fordert von Sheinbaum nicht nur die Ausweitung der humanitären Hilfe, sondern auch die Wiederaufnahme der Erdöllieferungen.
Onda Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Die Situation auf Kuba verschärft sich zurzeit täglich. Durch Trumps imperiale Politik gelangt kaum noch Öl ins Land. Venezuela war bisher Hauptlieferant. Seit dem US-Angriff auf Venezuela und der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro wird Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez genötigt, venezolanisches Öl an die USA zu liefern und keins mehr nach Kuba. Auch Kuba selbst wird von Trump erpresst. Das Embargo werde bestehen bleiben. Weitere Schritte werden angedroht, sollte sich Kuba nicht unterwerfen. Wir sprachen mit Soraya Maria Cruz auf Kuba, die mit ihrer Familie im Zentrum von Havanna wohnt. Sie arbeitet als Professorin für Rechtswissenschaften an der Nationalen Universität. Zusätzlich unterrichtet sie an der Fakultät für Agrarwissenschaften und arbeitet im Nationalen Zentrum, das für die Ausbildung der Führungskräfte des Ministeriums für Zucker zuständig ist. Soraya, wie ist die Situation vor Ort?
Die Lage in Kuba ist sehr komplex. Seit langem haben wir große Schwierigkeiten mit der Stromerzeugung. Das heißt, die aktuelle Situation hat das, worunter wir schon seit langer Zeit leiden, noch verschärft. Seit mehr als 2 Jahren haben wir dieses Defizit bei der Stromerzeugung. Der Großteil der Elektrizität in Kuba wird mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Wenn es keinen Brennstoff gibt, gibt es auch keine Stromerzeugung. Jetzt wird die Energieversorgung umgestellt. Aber bis jetzt ist die Stromerzeugung durch Photovoltaik im Verhältnis zum Bedarf des Landes noch sehr gering. Angesichts all dieser Schwierigkeiten bei der Stromerzeugung waren die Menschen auch gezwungen, die Energieversorgung ihrer Häuser umzustellen. Zum Beispiel gibt es in Kuba Leute, die zu Hause mit sogenanntem Gas aus der Straße arbeiten, also mit dem Gas, das über Leitungen geliefert wird. Aber es gibt auch einen anderen Teil, der mit der Balita arbeitet. Dabei handelt es sich um eine Flasche mit etwa 20 Kilogramm Flüssiggas. Dieses Gas wird schon seit langer Zeit nicht mehr geliefert. Angesichts des Strommangels haben die Menschen einfach auf andere Mittel zum Kochen ihrer Lebensmittel zurückgegriffen.
Welche Bereiche der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens sind am stärksten betroffen?
Die am stärksten betroffenen Bereiche sind natürlich das Gesundheitswesen und jetzt auch das Bildungswesen. Denn nicht alle Krankenhäuser verfügen über Anlagen zur Stromerzeugung. Der Staat versucht, alles, was mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, so weit wie möglich zu priorisieren. Ein weiterer Sektor, der derzeit ebenfalls stark betroffen ist, ist das Bildungswesen, vor allem die Hochschulbildung. Aufgrund des Problems mit dem Treibstoff war die Universität nun gezwungen, auf virtuellen Unterricht umzustellen. Das bringt auch Probleme mit sich, weil die Studierenden zu Hause ebenfalls keinen Strom haben und viele Stunden am Tag keine Internetverbindung. Und dann stellt man die Materialien auf die Plattform, damit die Studierenden sie sehen können. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass es in Kuba so etwas gibt, das wir Mietwagen nennen. Das sind Privatpersonen, die ein Auto haben. Im Moment verdienen diese Privatpersonen viel Geld. Da es an staatlichen Transportmitteln mangelt, übernehmen sie den Transport für viele Menschen, damit diese sich fortbewegen können. Auch die Preise für diese privaten Transportmittel sind natürlich erhöht. Unerschwinglich für die Bevölkerung, weil man nicht viel mehr für die Fahrt zur Arbeit bezahlen kann, als man am Tag verdient.
Ist das ganze Land gleichermaßen betroffen?
Es betrifft alle, sowohl Havanna, die großen Städte, als auch das Landesinnere. Die Menschen in Kuba haben große Schwierigkeiten, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Der Staat hat nun eine Politik eingeführt, um mit dem wenigen Kraftstoff, der noch im Land ist, den öffentlichen Nahverkehr zu 2 Tageszeiten zu priorisieren. Morgens, damit die Menschen zu ihrem Arbeitsplatz gelangen können, und nachmittags, damit die Menschen wieder nach Hause kommen.
Welche Maßnahmen gibt es noch?
Der Staat hat auch die Richtlinie erlassen, dass alle, die von zu Hause aus arbeiten können, dies auch tun sollen. Aber auch die Haushalte sind betroffen, weil die Menschen dort ebenfalls keinen Strom haben. Und wenn sie mit Computern arbeiten müssen, können sie dies erst tun, wenn der Strom wieder da ist. Wir Kubaner sind daran gewöhnt, über uns hinauszuwachsen. Und wir finden immer einen Weg. Zum Beispiel arbeiten wir in den frühen Morgenstunden und ruhen uns dann tagsüber aus.
Gibt es noch andere Strategien?
Das Land hat viele Strategien und viele Aufgaben, die in jedem einzelnen Landkreis umgesetzt werden müssen. Es wird mit allen Mitteln versucht, die Gemeinden zu stärken, denn sie sind die Verwaltungsebene, die der Bevölkerung am nächsten ist. Kuba ist ja in Gemeinden, Provinzen und die nationale Ebene gegliedert. Jede Gemeinde soll ihre eigenen Besonderheiten kennen und auf dieser Grundlage Maßnahmen ergreifen, um mehr Stabilität zu erreichen. Nun hat der Staat einen Beschluss gefasst, wonach alle Delegierten, die sich von ihrer beruflichen Tätigkeit freistellen lassen können, freigestellt werden, damit sie sich ganz der Arbeit mit der Gemeinde widmen können. Denn die Delegierten sind die, die die Probleme jedes Einzelnen am besten kennen.
Was ist die Perspektive?
Unsere Perspektive ist weitermachen. Weitermachen und uns der Situation stellen. Wir haben schwierige Zeiten erlebt, die wir überwunden haben, und wir werden auch diese überwinden.
Die Perspektiven des kubanischen Volkes sind nach wie vor dieselben. Auch die Haltung ist nach wie vor dieselbe. Hier hat niemand wegen dieser Schwierigkeiten aufgegeben. Das kubanische Volk leidet seit vielen Jahren unter den Folgen der Blockade und hat sich daran gewöhnt und angepasst, um alle Krisen zu überstehen. Und diese Krise ist nur eine weitere von vielen.
Um etwas über den Blick auf die aktuelle Situation in Kuba zu erfahren, haben wir Fernando Cardenas aufgesucht, einen Kubaner aus der Diaspora, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, mit Radio Matraca zu sprechen. Fernando ist Hip-Hop-Aktivist, Panafrikanist, Gesundheits- und Wellness-Coach und Basketballspieler. Er ist Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Tres Cuarenta MS, deren Musik uns in diesem Abschnitt begleiten wird. Fernando, wie ist die Situation auf der Insel?
La situación hoy en Cuba está. La situación es extremadamente complicada. Hay apagones, la electricidad en gran parte de la isla.
Die Lage in Kuba ist derzeit äußerst kompliziert. Es gibt ständig Stromausfälle und in weiten Teilen der Insel gibt es nur zeitweise Strom. Den Menschen bleibt nur wenig Zeit zum Kochen, zum Aufladen ihrer Telefone, zum Arbeiten und dann fällt der Strom wieder aus. An vielen Orten, darunter auch in Havanna, gibt es kein Wasser. Es fließt nur alle 2 oder 3 Tage. Selbst das tägliche Essen ist kompliziert. Außerdem hatten wir bis vor kurzem eine Epidemie von Chikungunya und Dengue, Probleme mit Mücken. Fast jeder hat das durchgemacht. Das war auch eine Katastrophe für die Insel.
Casi todo el mundo pasó por eso. Eso fue también un desastre en la isla.
Wie wirkt sich diese Situation auf die Infrastruktur aus?
Tema de la infraestructura es un gran problema en Cuba. Muchas casas se están derrumbando.
Das Thema Infrastruktur ist in Kuba ein großes Problem. Viele Häuser sind baufällig, weil sie nicht instand gehalten werden und die Menschen seit vielen Jahren keine Möglichkeit haben, ihre Häuser zu renovieren. Auch viele öffentliche Einrichtungen sind baufällig oder von schlechter Qualität. Das ist ein ernstes Problem, für das es derzeit keine Lösung gibt.
No hay soluciones con respecto a eso por ahora.
Fernando, wie ist die allgemeine Stimmung unter den Menschen in Kuba?
Todo lo que está sucediendo en Cuba es debido a dos cosas. La primera es el embargo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en guerra con Cuba desde hace muchos años.
Alles, was derzeit in Kuba geschieht, hat 2 Ursachen. Die erste ist das Embargo der Vereinigten Staaten. Die USA befinden sich seit vielen Jahren im Krieg mit Kuba und in letzter Zeit hat sich die Lage noch verschärft. Das zweite, ebenso große Problem ist, dass das kubanische System selbst Probleme innerhalb der Insel verursacht. Es ist ein autoritäres System. Es gibt viele politische Gefangene, es gibt sehr viel Rassismus, Menschen mit Wissen dürfen keine Führungspositionen übernehmen, zum Beispiel dürfen Landwirte nicht die Landwirtschaft verwalten. Alles wird vom Militär und von der politischen Elite kontrolliert. Die Menschen, die meiner Meinung nach klar sehen, wollen ein souveränes Kuba, aber sie wollen auch Veränderungen. Wir brauchen Veränderungen, die von innerhalb der Insel kommen.
Quiere mantener una Cuba soberana, pero igual quiere cambio. Necesitamos un cambio que venga desde adentro de la isla, pero necesitamos un cambio.
Welche Perspektive siehst du, damit Kuba aus dieser kritischen Situation herauskommen kann?
Mi perspectiva es que hay que seguir siendo antiimperialista, hay que seguir siendo anticolonialista, hay que seguir siendo anticapitalista.
Meiner Ansicht nach muss man weiterhin antiimperialistisch, antikolonialistisch und antikapitalistisch sein. Alle Afro-Nachfahren müssen im Rahmen dieser Analyse ebenfalls panafrikanistisch sein. Man muss auch anerkennen, dass es heute die kubanische Regierung und das kubanische Volk gibt. Die kubanische Regierung ist heute eine Elite, die für sich selbst arbeitet, weiterhin die richtige Rhetorik verwendet und daher weiterhin die Unterstützung aller revolutionären und progressiven Bewegungen auf der ganzen Welt hat. Aber man muss die Augen für die Probleme und die Verantwortlichkeiten öffnen und das kubanische Volk unterstützen. Das kubanische Volk will Veränderung und es braucht Veränderung innerhalb der Insel. Das ist meine Sichtweise. Wir müssen ehrlich sein mit dem, was in Kuba geschieht. Wir dürfen nicht nur an Ideologie denken, sondern müssen auch an die Menschen denken, die auf der Insel leben, an die Schwierigkeiten, die sie durchmachen und wir müssen dem Volk zuhören. Fernando Cuba, Francia con Estaila, Guti, Sauca, Bonería, Puerto Fiel, se partió el solar. Allá en Abdelhakim, el rap es del Islam. Parate del asiento, esto es rap del underground. In den Worten Fernandos hören wir die Sorge um seine Familie und Freunde, denen es in Kuba nicht gut geht. Aber auch die Hoffnung, dass das kubanische Volk selbst den Weg zu seinem Wohlergehen und seiner Zukunft finden kann. Zum Abschluss dieses Beitrags möchten wir euch einige Musikausschnitte aus dem Werk von Tres Cuarenta MS vorstellen, ihrer CD Cuatro the Culture aus dem Jahr 2019.
Die Gruppe besteht aus AB Cardenas, Abdel Hakim und International XB alias Fernando und verbindet mit ihrem Hip-Hop Kuba und Frankreich. Quatrose Culture ist voller Kraft, Jump-Momenten, dichten Atmosphären, peitschenden Reimen, Hardcore-antirassistischen Texten, Verehrung der Elemente der Kultur, schwarzem Stolz, Afrikanität und historischen Forderungen. Wie die Partido Independiente de Color, die erste schwarze politische Partei der westlichen Hemisphäre. Sie wurde 1908 von Evaristo Estenos und Pedro Ivonet gegründet. Mambises, Revolutionäre der kubanischen Unabhängigkeit. Mit der Musik von 340 MS verabschieden wir uns von diesem Abschnitt vom Onda Info.
From Cuba to the world.
Es Sangay Production. Es 340 MS. Dale falla al Babilón. Es África Liberación. Soy imparable, conozco mi destino. Voy a full. Salgan de mi camino. Pa' donde voy, más allá de lo cochino. Voy súper bajo tierra, las mentes ilumino. El primer vagón lleva amor y respeto. El segundo, determinación, va completo. El tercer vagón lleva humildad y fe. Y el cuarto vagón, orgullo, pero no es lo que tú crees. Solo son conceptos básicos de conciencia. Chispa en el carril cuando algo se atraviesa. No miro atrás, mi visión es del futuro. Siento una energía en mí, debe ser el puro. África es de donde vengo y hacia donde voy.
Lateinamerika ist voller Geschichten.
Que no escuchas en los grandes medios.
Wir erzählen sie kritisch, solidarisch und migrantisch.
Las contamos con mirada crítica, solidaria y migrante.
Ohne uns wüsstest du nicht, warum Studis in Mexiko auf die Straße gehen.
BäuerInnen in Kolumbien drangsaliert werden.
O como las personas migrantes latinoamericanas miran Alemania.
Kritische Medienarbeit kostet Geld, Zeit und Nerven.
Wir brauchen dich, um weiterhin kritisch und solidarisch berichten zu können.
Te necesitamos para poder seguir informando de manera crítica y solidaria. Haznos fuertes, que se escuchen nuestras voces.
Mach uns laut.
Mach uns stark.
Spende jetzt auf www.npla.de/spenden.
Für noch mehr Stimmen, noch mehr Kultur, noch mehr Tiefe.
Dona ahora en npla.de/spenden.
Pa que nuestras voces sigan sonando.
Jedes Jahr reisen Millionen Menschen aus aller Welt nach Kuba. Sie bringen dringend benötigte Devisen ins Land, eine zentrale Einkommensquelle für die rund 10 Millionen KubanerInnen und den Staat der Karibikinsel. Aber was bedeutet diese massive touristische Präsenz für die kubanische Bevölkerung? Wer profitiert und wer bleibt auf der Strecke? Um diese Fragen besser zu verstehen, haben unsere KollegInnen von der LN mit dem Politikwissenschaftler Bert Hoffmann, den JournalistInnen Cynthia de la Cantera Toranzo und Marcel Kunzmann Toranzo sowie der Studentin Daima Noah gesprochen. In diesem Onda Info können wir den Podcast nur anspielen, hört euch aber auf jeden Fall den gesamten Podcast an auf lateinamerika.de/artikel/ohren-auf-lateinamerika-podcast.
Kuba ist ein Sehnsuchtsort für Millionen TouristInnen weltweit. Ein scheinbares Paradies mit bunten Oldtimern, weißen Sandstränden, kolonialer Architektur und Salsa-Rhythmen. Doch hinter der Fassade des perfekten Urlaubs steckt eine tiefe wirtschaftliche und soziale Krise.
Margot, du warst ja selbst vor einiger Zeit in Kuba, oder?
Ja, genau. Das war letztes Jahr. Da muss ich sagen, haben mich einige Gespräche mit anderen Touristinnen ziemlich nachdenklich gemacht. In vielen Apotheken waren die Regale komplett leer. In manchen Städten gab es täglich stundenlange Stromausfälle, sogenannten Apagones, manchmal bis zu 12 Stunden am Stück. In einigen Regionen kam nur noch an 4 Tagen in der Woche Wasser aus der Leitung. Die Menschen gingen auf die Straße und forderten Corriente y Comida, also Strom und Essen. Für mich war offensichtlich, Kuba steckt in einer schweren Wirtschaftskrise und die Lebensbedingungen für die KubanerInnen sind hart.
Richtig zugespitzt hat sich das ab 2019, als Kuba die erste schwerere Energiekrise erlebt hat durch die Sanktionierung venezolanischer Ölfrachter. Dadurch wurde die Energieversorgung beeinträchtigt in Kuba und gleichzeitig gingen die Deviseneinnahmen zurück.
Der Politikwissenschaftler Bert Hoffmann, der sich seit vielen Jahren intensiv mit Kuba beschäftigt und regelmäßig vor Ort ist, erklärt uns dazu.
Der Monatslohn ist inzwischen bei verheerenden Untiefen angekommen. Also ein staatlicher Monatslohn ist umgerechnet bei inzwischen 20, 30 US-Dollar. Also Miete ist immer noch fast kostenlos. Viele dort Besitzer, also damit fällt das weg. Gesundheitsversorgung, wo es sie noch gibt, ist sie kostenlos. Es gibt ganze Bereiche, Schulgeld zahlt niemand. Also. Aber trotzdem muss man irgendwie seine 4 Dollar für den Liter Speiseöl ausgeben. Und dann ist der staatliche Lohn einfach nichts mehr, wofür Leute wirklich arbeiten gehen wollen.
Die niedrigen Löhne führen dazu, dass viele KubanerInnen kaum ihren Grundbedarf decken können und auf zusätzliche Einnahmenquellen angewiesen sind. Außerdem verlassen immer mehr Menschen das Land auf der Suche nach besseren Perspektiven.
Seit 2021 haben über 1,5 Millionen Kubaner das Land verlassen. Die meisten davon Richtung USA, gefolgt von Spanien, aber im Prinzip soweit der Pass und das Visum sie getragen hat. Es sind alle möglichen Länder dabei.
Darüber hinaus herrscht auf der Karibikinsel eine enorme soziale Ungleichheit. Ein kleiner Teil der Bevölkerung, meist Menschen mit Zugang zu Devisen oder gute Beziehungen, können in Kuba gut leben. Aber der Großteil der Bevölkerung kämpft täglich ums Überleben.
Es liegt natürlich nahe zu sagen, dass Ungleichheit in vielen Ländern Lateinamerikas und weltweit eine bittere Realität ist. Aber es gibt einen großen Unterschied, wie Bert Hoffmann uns erklärt.
Soziale Gegensätze gibt es in vielen Ländern, zum Teil noch viel dramatischer. In Kuba haben sehr weniger eine Yacht und ein Schweizer Konto, ja, also praktisch niemand. Aber es ist ein Land, wo das politische System darauf gebaut ist, dass es ein gewisses Gleichheits- und Gerechtigkeitsversprechen gibt. Es ist ganz vieles, wo im Prinzip gesagt wird, nee, das haben wir hier nicht, aber dafür haben wir ein gerechteres und gleicheres System. Und insofern trifft diese neue Ungleichheit die Regierung an einem ganz wunden politischen Punkt.
Marcel Kunzmann bezeichnet diese Krise als einen Teufelskreis.
Man hat keinen Strom, man kann Lebensmittel nicht kühlen, die Löhne schrumpfen. Das demotiviert natürlich, in Kuba eine Familie zu gründen. Leute wandern aus, dann fehlen Arbeitskräfte, dann wird noch weniger produziert. Weniger Strom heißt, auch die Fabriken können nicht mit Strom versorgt werden. Die Exporte gehen runter, die Deviseneinnahmen schrumpfen weiter. Und das ist sozusagen dieser Vicious Circle oder Abwärtsspirale, die da in Gang gesetzt wurde.
Wie gesagt, den gesamten Podcast findet ihr auf lateinamerika-nachrichten.de/artikel/ohren-auf-lateinamerika-podcast. Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis.
Wir sind da der Urgente, ein Künstlerkollektiv aus Chile, das seit 2013 an der Schnittstelle zwischen Kunst, Geschichte und Aktivismus arbeitet. Die Cordones Industriales waren eine Erfahrung der Selbstorganisation der ArbeiterInnen in Chile zu Beginn der 70er Jahre. Angesichts der Wirtschaftsblockaden gegen die Regierung der Unidad Popular besetzten die ArbeiterInnen die Fabriken, nahmen die Produktion unter eigener Leitung wieder auf und organisierten sich mit Anwohnern und Studenten, um die Versorgung wiederherzustellen.
Das chilenische Kollektiv Tarea Urgente präsentiert in Berlin seine Theaterproduktion Cordones Industriales, ein szenisches Forschungsprojekt, das sich mit der historischen Erfahrung der Industriegürtel, Cordones Industriales eben, in Chile zu Beginn der 1970er Jahre auseinandersetzt. Das Theaterstück wird 6-mal aufgeführt, vom 26. bis 28. Februar um 20 Uhr im Grünen Salon der Volksbühne, und vom 12. bis 14. März um 19.30 Uhr im Berliner Ringtheater. Und das war das Onda Info 636 mit Schwerpunkt Kuba angesichts der aktuellen Drangsalierung durch die USA. Schaut doch wieder mal vorbei auf der Seite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de. Unter/news findet ihr dort weitere Ankündigungen und Textbeiträge aus Lateinamerika findet ihr unter/ponal mit Doppel-O. Von uns, von Onda aus, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Es folgt nun der zweite Beitrag von Radio Wien, die zu einer Kritik von Coloradio aus Dresden von einem gewissen AL, der jemanden den Mund verbieten möchte, wo es hier die Antwort darauf gibt. Also Kremlsprech, Lügen und Radio.
Ich wünsche wieder einmal einen diesmal allerdings nicht so ganz entspannten Nachmittag. Warum? Das kommt gleich. Wieder einmal kein Kommentar auf Sendung. Herbert Auinger am Mikrofon wie immer. Es liegt Folgendes an. Eine mit AL von Coloradio Dresden gezeichnete Kritik hat sich zu Wort gemeldet und ich war fast schon angenehm überrascht, weil diesmal die Bekundungen des Missfallens ausführlicher formuliert sind. Nehme die Einwände natürlich auf. Inzwischen ist aber Umwege ein formeller Löschantrag von AL auch bei mir gelandet und in diesem Löschantrag sind auch die mir schon bekannten Einwände enthalten. Nachdem ich mit der Antwort auf diese Kritik so gut wie fertig war, teile ich mal diese Antwort mit. Den vollständigen Löschantrag lese ich später, nachdem ich persönlich angesprochen wurde. Mit einem netten Du-Wort antworte ich auch so. Dazu noch in eigener Sache. Ich habe keine Ahnung, wie das auf freie Radios net läuft. Ich weiß also nicht, ob ich diesen Beitrag überhaupt noch hochladen kann, beziehungsweise wer ihn zur Kenntnis nehmen kann. Und insofern eine Bitte, falls AL mit dem Antrag Erfolg hat, interessiert mich natürlich, ob es andere Plattformen gibt, auf denen ich meinen Podcast unterbringen könnte. Bitte um Nachricht. So, und jetzt geht's los. Also die Vorwürfe. Zitat AL. Du kannst deine geopolitische Analyse, welche sich nicht um das menschliche Individuum kümmert, gern bei der Weltwoche einreichen, aber auf freie Radios net passt es nicht. Also Analyse gleichgültig gegen das menschliche Individuum. Ja, eine geopolitische Analyse hat einerseits einen anderen Gegenstand als das menschliche Individuum. Aber das menschliche Individuum ist meinen Analysen ständig präsent, allerdings in der für die Betroffenen unangenehmen Ausprägung, nämlich als Menschenmaterial der politischen Herrschaft, als Volk, das von der politischen Macht, von den Machthabern, ob demokratisch gewählt oder nicht, benutzt wird, zum eigenen Schaden und zum Schaden fremder Völker, so ist das Individuum ständig präsent. Was könnte damit gemeint sein? Nun, AL, dir ist doch geläufig, wie das gute, brave deutsche Volk bestehend aus lauter menschlichen Individuen aktuell von seiner demokratisch gewählten Regierung kritisiert wird. In seiner Eigenschaft als Arbeitskraft ist es zu teuer und zu faul, Lifestyle, Teilzeit, wo die Leute doch zum Arbeiten da sind, weswegen die Wirtschaft zu wenig wächst. In seiner Eigenschaft als unproduktiver Sozialfall verbraucht es erst recht viel zu viel Geld, das der deutsche Staat für Waffen braucht. Und in seiner Eigenschaft als Kanonenfutter ist es noch nicht einmal wehrpflichtig und braucht viel Berlin-Sprech, um seinem angeblichen Mangel an Kriegswilligkeit abzuhelfen. Ja, in dieser Form als Betroffene und Opfer kommen in meinen Beiträgen die menschlichen Individuen ständig vor, notgedrungen. Weiter in der Kritik, Zitat, diese Lügen, gemeint sind meine Argumente, unter Anführungszeichen, speisen sich aus der Weltwoche. Die Weltwoche, die du dreimal im Beitrag als einzige Quelle nennst, ist ein Magazin, das, wie jeder weiß, Kreml-Propaganda verbreitet. Nun zur Info, ich gehe mal davon aus, das ist nicht für alle selbstverständlich. Die Weltwoche ist eine Wochenzeitung aus der Schweiz, die sich viel auf ihren Pluralismus zugute hält. Ebenso wie auf ihre Vorwürfe gegen die, ich nenne es halt mal so, etablierten Medien, die Mainstream-Medien, die Lügenpresse. Gemeint sind die Medien, die sich als Sprachrohre der europäischen Großmächte betätigen, die Berlin-Sprech und Brüssel-Sprech verbreiten. Insofern liest man in der Weltwoche auch Beiträge, die in den normalen Medien nicht vorkommen oder nur am Rand. Zum Beispiel liest man dort über den europäischen Umgang mit der Meinungsfreiheit von Leuten, die den Berlin-Sprech, den Brüssel-Sprech über den Ukraine-Krieg nicht fugenlos nachplappern. Mich betrifft das nicht, dazu sind meine Beiträge zu unwichtig, auch wenn du sie gern aus der kleinen Welt der freien Radios entfernen möchtest. Nebenbei, wozu denn noch freie Radios, wenn du dort nur die Propaganda konsumieren willst, die eh woanders hinlänglich verbraten wird? Und die Weltwoche ist auch nicht meine einzige Quelle. Die Quellenlage ist allerdings beim Ukraine-Krieg tatsächlich ein Problem. Als die Lügenpresse ihr Gewerbe gern durch gezieltes Verschweigen betreibt. Der hiesige ORF hält jede Wortspende von Herrn Zelensky für Offenbarungen. Über die Positionen des Kreml erfährt man da so gut wie nichts, es sei denn, was Verurteilendes aus den Mündern unglaublich glaubwürdiger europäischer Politiker oder gleich und pauschal unter Desinformation. Und ja, du hast recht, in der Weltwoche kommen doch tatsächlich manchmal auch russische Politiker und Experten, was es nicht alles gibt, im Original zu Wort, also in deiner Diktion Kreml-Propaganda. Auch Kriegskritiker aus Europa können dort publizieren, wie etwa Oskar Lafontaine. Und wenn man sich über sowas informieren will, ist man halt verarscht, wenn man sich auf die etablierten Medien beschränkt. Ja, und wenn die Positionen des Kreml ohnehin so offenkundig aus dürftiger Propaganda bestehen, warum dann die europäische Zensur von Russia Today? Der mündige Bürger ist einmal wieder überfordert und daher eine gefährdete und schutzbedürftige Art, was den ihm zur Verfügung stehenden Meinungspluralismus betrifft. Na gut, soweit mal bis daher. Weiter in der Kritik von AL, Zitat. Es ist eben doch entscheidend, um welche Werte es geht. Man kann für Menschenrechte sein oder dagegen, für Demokratie oder für Diktatur, Menschen als gleich oder ungleich betrachten, menschliches Leben als schützenswert oder nicht, für Putin oder gegen Putin sein. Wie aus deinem Beitrag zu schließen ist, hegst du Sympathien für Putins Diktatur. Aber diese kannst du eben auch nur durch Lügen rechtfertigen, wie sie der Kreml benutzt. Naja, auch da hast du was getroffen. Mein Bemühen um geopolitische Analyse ist ohne Zweifel was anderes als das von dir verlangte Bekenntnis zu den Glorifizierungen, mit denen sich die westlichen Machthaber selbst feiern. Und die man als Berlin-Sprech und Brüssel-Sprech und Wien-Sprech bis zum Erbrechen geliefert bekommt. Als Washington-Sprech mittlerweile übrigens nicht mehr. Ist dir mal aufgefallen, wie billig das Bekenntnis zu Werten ist? Die Machthaber berufen sich drauf und fertig. Behauptet ist ja nichts weiter, als dass sich die politische Macht in allem, was sie anrichtet, in einer dienenden Position gegenüber höherem Zeug befindet und betätigt. Die machthabenden Wertebeschwörer sind durch diese wohlfeile Masche auf nichts festgelegt und an nichts gehindert. Diese Berufung ist ein funktionales Äquivalent und leistet das, was früher die Berufung auf den lieben Gott erledigt hat. Die Macht stellt sich selber unter einen höheren Auftrag und dementiert, sie wäre bloß im eigenen Interesse oder für den nationalen Egoismus tätig und früher hat sich der liebe Gott halt auch nirgends dann eingemischt gegen seine Inanspruchnahme. Nebenbei, in dieser Hinsicht macht sich, eingeleitet von Mr. Make America Great Again in Washington, ein Reformbedarf geltend. Das aktuelle Bekenntnis Friedrich Merzens zur bitter nötigen europäischen Machtpolitik reklamiert inzwischen genau diese Freiheit, die als bloße Machtpolitik gegeißelt wird, sobald sich ein Ausland der eigenen Machtpolitik entgegenstellt, die natürlich weiter im Namen der Werte agiert, weil die Werte nur von der jeweiligen Macht leben, die sich auf sie beruft. Wie immer, zwischendurch, das alles kann man auch auf cba.media nachhören und nachlesen, Podcast, kein Kommentar. Und dort gibt's auch noch einige Literaturangaben eingefügt in der Mitschrift. Die Werte, auf die sich der Westen bisher berufen hat, die kreisen allerdings nicht mehr um den Herrgott, sondern um den Menschen und weiter um die Demokratie als die dem Menschen angemessene Variante von Herrschaft. Da will ich dich wenigstens daran erinnern, dass die real existierenden demokratischen Staaten deine heftige Abneigung gegen Diktaturen nicht teilen. Die Demokratie kommen außenpolitisch mit Diktaturen bestens zurecht, sofern diese sich nützlich machen. Auch sollen schon demokratische Regimes im Auftrag auswärtiger Demokratien zur Diktatur weiterentwickelt worden sein, wenn die Wahlen falsch ausgegangen sind. Falls du dich daran nicht erinnern kannst, solltest du dich um andere Quellen umschauen. Und gerade durch die exzessiven Hinweise auf Israel als die einzige Demokratie in der von Netanjahu umgestalteten Region, gerade dadurch hat das Schlagwort Demokratie eine kleine Zuspitzung erfahren bzw. wurde zur Kenntlichkeit entstellt. Demokratie behauptet doch längst nicht mehr, solche Staaten würden sich anders als die vielgescholtenen Diktaturen benehmen. Umgekehrt sind Demokratien, weil demokratisch regiert, zu jeder Sauerei berechtigt, die Demokratieanhänger einer Diktatur schwer ankreiden würden, aber nur bei Bedarf, wenn die Diktaturen nicht ordentlich parieren. Und letztens, wofür ist man, wenn man für die Menschenrechte ist? Diese, vielleicht auch besser Bürgerrechte genannt, denn zugleich sind ausländische Menschen im Herrschaftsbereich der Menschenrechte auch wieder nicht. Die Bürgerrechte sind sehr praktisch wirkende Herrschaftsprinzipien und damit meine ich eben die tatsächlich die verfassungsrechtlich gültig gemachten Rechte und praktisch gültigen Pflichten, mit denen die demokratischen Staaten ihre Untertanen nützlich machen und nicht durch die Glorifizierung, unter der offenbar die Menschenrechte hauptsächlich bekannt sind. Die Menschen werden durch die Rechte und Pflichten zum Menschenmaterial der politischen Macht, was diese wieder als Dienst an den Menschen feiert. Ich nehme an, auch darin stimmen wir nicht überein. Aber in einer Hinsicht triffst du was durch die Beschwörung von Werte, Menschenrechte, Demokratie, heiligten sich bisher die Machthaber im Westen selber und alle ihre Werke und dadurch verteufeln sie ihre Gegner als Verkörperung des Bösen. Ziemlich primitiver Berlin-Sprech, Brüssel-Sprech, oder nicht? Weitere Diskussionen zu den Themen durchaus erwünscht. Aber jetzt mal weiter in der Kritik von AL. Zitat. Auch deine Wortwahl ist Kreml-Sprech. Du sprichst von europäischer Koalition der Kriegswilligen. Das finde ich eine widerwärtige Wortwahl. Kriegswillig ist Putin. Die Ukraine verteidigt sich und seine Menschen vor dem Krieg, auch russischer Angriffskrieg genannt. Andere europäische Regierungen haben erkannt, dass auch andere europäische Länder und ihre Bewohnerinnen in den Krieg aus geografischen Gründen hereingezogen werden, wenn die Ukraine verliert. Daher helfen sie etwas bei der Verteidigung, aber eben eher widerwillig und unzureichend. Ja, zum Punkt widerwillig und unzureichend habe ich mich bei Gelegenheit geäußert. Da gibt's Literaturhinweise. Nun, ich weiß gar nicht, ob die Bezeichnung Kriegswillige ein originaler Kreml-Sprech ist, denn dass der erwähnte Wille ein Wille zum Krieg bis zum letzten Ukrainer ist, darauf bin ich schon allein gekommen. Das ist auch nicht schwer. Und da ist ein Einwand, widerwärtige Wortwahl, ein wenig inkonsistent. Die Beschwörer der Abteilung Werte, Menschenrechte, Demokratie sind doch nach eigener und nach deiner Präsentation ausdrücklich im Recht mit ihrem Kriegswillen. Ich nehme an, du meinst damit, ausgerechnet die, die sich selber die Willigen nennen, dass die eigentlich gar nicht wollen, dass sie aber müssen, nunmehr aus Gründen der Geografie, ernstlich, gut beobachtet andererseits, denn dass die machthabenden Werteheinis von ihren Werten in den Krieg gezwungen werden, das hat Donald Trump nachhaltig zurückgewiesen. Der hat nicht nur die Werte außer Kurs gesetzt, er hat die Fähigkeit der Ukraine zum Krieg beschädigt und damit die antirussischen Ansprüche der Europäischen Koalition der Verteidigungskriegswilligen. Ist dir übrigens aufgefallen, wie offen, selbstbezüglich diese Koalitionäre sich und ihre Ambitionen seit hervortragen? Europa muss dabei sein, sagen sie. Europa muss mitreden und mitverhandeln. Es dürfen nicht die USA und Russland ohne Europa eine Nachkriegsordnung ausknobeln und so weiter. Ja, und angesichts des Friedensplans von Trump besteht die einzig europäische machbare Art der Einmischung darin, die Ukraine kriegsfähig halten zu wollen, um dadurch sich wieder einzumischen in jeden Deal von Trump mit Putin. So viel mal zur aktuellen Realpolitik im Unterschied zur Wertebeschwörung. Weiter in der Kritik von AL, Zitat: Kreml-Sprech ist auch, wenn du die Ukraine auf Selenskyj begrenzt, als ob da nicht andere Menschen leben, die nicht zerbombt werden wollen, die nicht frieren wollen, die nicht flüchten wollen, die nicht gefoltert werden wollen, die endlich Frieden wollen, die Freiheit wollen. Die Ukraine verteidigt sich daher nicht, weil sie, wie du es meinst, ein Frontstaat in auswärtigen europäischen Diensten sein wollte. Das ist Kreml-Sprech. Ja, na gut, Selenskyj und die ukrainischen Menschen. Selenskyj ist der Staatschef der Ukraine und damit Repräsentant der Ukrainer. Der Umstand gilt auch für Putin und die Bewohner der Russischen Föderation. Ich nehme an, du wehrst dich gegen diese Parallele, weil du das für ein in einem Fall unverdientes Kompliment hältst. Dabei sind damit bloß Tatsachen benannt. Ich nehme weiter an, dass du über die Benennung solcher Tatsachen auf die Idee kommst oder dass du das mit Sympathien für Putins Diktatur verwechselst. Wie dem auch sei, nachdem die Machtverhältnisse in beiden Ländern intakt sind, sind damit auch die Menschen festgelegt. Sie müssen mit den Machenschaften und Befehlen der eigenen und fremden Machthaber fertig werden. Dass viele Menschen in der Ukraine den Krieg satt haben, das stimmt sicher. Aber nachdem die Staatsspitze dort derzeit noch das ganze frühere Staatsgebiet befreien will, müssen diese ukrainischen Menschen mit den Folgen zurechtkommen und muss der Krieg weitergehen. Muss unter Anführungszeichen. Nach Lage der Dinge entscheiden die Einzelheiten die auswärtigen Sponsoren. Denn alles, was die Ukraine in Sachen Krieg vermag oder nicht vermag, ist das Werk auswärtiger Unterstützer. Deswegen ist Selenskyj unermüdlich damit beschäftigt, diesen seinen Hintermännern und Hinterfrauen den Nutzen des Kriegs für den Westen anzupreisen. Neuerdings notgedrungen nur mehr für die EU, eben den Nutzen eines Frontstaats in auswärtigen europäischen Diensten. Der Staatschef sieht seine und damit die Perspektive der Ukraine in einen Militärstaat, der sich für Europa nützlich machen muss, um finanziert zu werden. In deiner Diktion, damit die Ukraine sich verteidigen kann, ist sie eben auf das auswärtige Interesse an ihr verwiesen. Und dafür reichen keine Werte. Weiter in der Kritik: Eine Kreml-Lüge, die du benutzt, ist, dass Russland am 24.02. die Vollinvasion startete, weil die Ukraine die Donbass-Republiken angegriffen hätte. Der Donbass ist ukrainisches Staatsgebiet. Russland begann diesen Krieg im Februar 2014, indem es die Krim annektierte und mit Geheimdienstleuten, Soldaten und Waffen Teile des Donbass besetzte. Das waren keine Separatisten. Die Kreml-Lüge, auf die sich dieser Beitrag bezieht, ist, die Ukraine hätte sich nicht an die Minsker Vereinbarung gehalten. Wenn dem so wäre, wäre das trotzdem keine Rechtfertigung für Russland, einen noch größeren Angriff, durchzuführen. Die Minsker Vereinbarung war ein Abkommen, zu dem die Ukraine durch ausländischen Druck genötigt wurde und es bezog sich auf ukrainisches Staatsgebiet, was von Russland besetzt war und wofür eigentlich alleinig die Ukraine zuständig ist. Russland wollte mit dem Minsker Abkommen mehr Einfluss auf die ukrainische Politik erlangen, als es vorher hatte. Stimmt. Russland hat den Donbass widerrechtlich besetzt und hat damit kein Recht, sich diesbezüglich zu beschweren. Dennoch wurde das Abkommen nicht von Russland eingehalten, so wie Russland auch das Budapester Memorandum von 1994 oder die Charta der Vereinten Nationen nicht eingehalten hat. Naja, dazu sind die Meinungen geteilt. Daher braucht die Ukraine richtige Sicherheitsgarantien und kann auch nicht seine jetzigen Befestigungsanlagen im Donbass verlassen, weil sie sonst zukünftigen russischen Angriffen ungeschützt ausgeliefert wäre. Und damit bin ich jetzt gerade mal auf eine Folge deiner Serie etwas detaillierter eingegangen. Okay, die Antwort. Leicht ironisch. Ich entnehme dem Beitrag oder der Kritik, erstens war das also kein Angriffskrieg der Ukraine oder ukrainischer Milizen auf die Separatistenrepubliken, weil es zweitens ein voll berechtigter Angriffs- und deswegen ein Verteidigungskrieg war, weil es drittens ohnehin keine Separatisten gab, sagt der Kiew-Sprech. Außerdem und viertens wurde Minsk durch ausländischen Druck aufgenötigt und war ungültig, weil Russland damit, das stimmt, mehr Einfluss auf die ukrainische Politik erlangen wollte, ein Einfluss, der aber nur Europa zusteht. Dein Leugnen des russischen Separatismus im Donbass beruht womöglich auf einem Missverständnis meiner diesbezüglichen Ausführungen. Mit dem Hinweis auf die dortigen Russen wollte ich nicht behaupten, die Separatisten wären im Recht gewesen. Die Behauptung war, dass es sich beim Recht auf Selbstbestimmung um eine Erfolgs- und deswegen um eine Gewaltfrage handelt, die durch eine vorhandene oder fehlende Unterstützung entschieden wird. Dazu waren die Vergleiche mit Jugoslawien bzw. Palästina und Kurdistan gedacht. Das verlogene regierende und publizierende Demokratenpack im Westen hält es mit Selbstbestimmung versus territoriale Integrität genauso instrumentell und verlogen wie mit Demokratie versus Diktatur. Kleiner Scherz von mir am Rande. Wie erklärst du dir die Kriminalisierung und Diskriminierung der russischen Sprache, Kunst und Kultur, der russisch-orthodoxen Religion in der ukrainischen Musterdemokratie, wenn es dort eh keine russlandaffinen Landsleute gibt? Wie ist denn die diesbezügliche Lage der Menschenrechte, die von den Mager-Witzbolden in Trumps Friedensplan süffisant aufgegriffen wurde? Mein Tipp wäre, Putin unterdrückt, weil er ganz bösig ist, Selenskyj unterdrückt nur notgedrungen und Umstände halber wider Willen und ist daher entschuldigt, oder? Weil Schuld an politischer und völkischer Gleichschaltung in der Ukraine ist natürlich Putin, weil er sich sonst auf Separatisten berufen könnte. Naja, zum Schluss von AL, Zitat: Natürlich geht der Krieg umso länger, umso mehr diese Kreml-Lügen verbreitet werden, wie es die Weltwoche tut und wie du es tust. Ihr negiert damit das Recht der Bewohner eines Landes in Frieden und Freiheit zu leben. Ziel dieser Kreml-Lügen ist damit, die Unterstützung der Ukraine zu verringern und damit den Krieg länger zu führen, Putins Diktatur zu stützen und Putins Imperium auszuweiten. Na gut, letzter Versuch. Den Krieg gibt es nicht, weil über ihn bzw. die Ukraine Lügen verbreitet werden und er kann dadurch auch nicht verkürzt oder verlängert werden. Den Krieg gibt es wegen unüberbrückbarer Interessengegensätze mit der Russischen Föderation über den strategischen NATO- oder Nicht-Status der Ukraine und wegen der Kalkulationen der USA bzw. Europas mit der Ukraine. Er ist also auch nicht durch mehr Wahrheit ist gleich Monopol Kiew-Sprech zu beenden. Über die Rechte der Bewohner entscheiden nicht die Weltwoche und ich, sondern die genannten Parteien. Du willst meines Erachtens über deine Wahrheit hinaus, die Ukraine ist im Recht, die Ukraine ist im Recht, die Ukraine ist im Recht. Darüber hinaus willst du meines Erachtens gar keine Reflexion zulassen, weil jeder darüber hinausgehende Gedanken, diese elementare, deine Wahrheit doch nur zergliedern und relativieren könnte. Also Scheuklappen auf und durch. Das Gleichheitszeichen zwischen Frieden und Freiheit der Bewohner mit dem Sieg über Russland ist übrigens Kiew-Sprech. Gut, dabei will ich es also mal belassen Wie die Auseinandersetzung weitergeht und ob, kann ich nicht sagen. Wie immer der Hinweis, auf cba.mediapodcast, kein Kommentar, ist das alles nachzuhören und nachzulesen. Erwiderungen werden entgegengenommen, Zensuranträge eher nicht.
Das soll es heute gewesen sein in der Sendung Osmose. Ich sage Tschüss und wünsche noch eine schöne Zeit.
Ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt.
Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht
verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden
und kühlt ein kleines glühendes Gesicht,
bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich
nicht. Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zum Profil vor der Obrigkeit.
Ich werde sie lernen, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem sich selber klar zu stehen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Und eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Eher mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht.
Sie werden es für euren Wahn nicht geben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.